danken, dass wir wieder bei euch sein dürfen, meine liebe Frau und ich, in eurer Mitte. Ist schon wieder eine Weile her. Wir haben heute Morgen Gemeinschaft mit euch und ich soll noch ganz herzliche Grüße sagen von unserer Gemeinde mit dem Vers aus Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ja, es ist viel Not auf dieser Welt. Ihr habt das ja mitgekriegt, es ist wieder Krieg im Nahen Osten. Und wenn man das so mitkriegt, dann macht man sich Gedanken. Und da sagt unser Herr Jesus so wunderbar, wenn das alles anfängt zu geschehen, so erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Und vielleicht ist das gar nicht mehr so weit bis dahin, dass sich unsere Erlösung naht und wir unsere Häupter erheben dürfen. Es ist alles Gnade, alles Gnade. Ja, wir danken auch hier für die einleitenden Worte. Vielen Dank auch dafür. Und ja, wessen sollen wir uns getrösten? Wessen sollen wir warten? Wir warten auf unseren Herrn Jesus in dieser Zeit, in der wir auch stehen. Ich möchte heute Morgen mit euch, mit Gottes Hilfe, ein Wort lesen aus dem Buch Hiob. Hiob ist das Leidensbuch. Hiob heißt auch übersetzt vom Hebräischen der Angefeindete. Der Angefeindete, und man nennt das Buch auch das Trostbuch. Wann es genau entstanden ist und wann Hiob genau gelebt hat, das weiß man eigentlich nicht. Man vermutet, dass Hiob zur Zeit der Erzväter gelebt hat. In der Jubiläumsbibel, in der Erklärung steht, wahrscheinlich ist der Verfasser zwischen Jesaja und Jeremia zu setzen. Jedenfalls aber ist er ein an geistlicher Weisheit und Erfahrung reicher Mann Gottes gewesen, dem zugleich auch eine hervorragende Dichtergabe gewesen war. Aufgrund der Pracht und Erhabenheit seiner Sprache nennt man dieses Buch Hiob eines der größten Dichterwerke, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aller Zeiten und Völker. Luther selbst hat gesagt über das Buch Hiob, die Sprache dieses Buches ist so hinreißend und prächtig wie die keines anderen Buches in der ganzen Heiligen Schrift. Ja, ich weiß nicht, wem das so bekannt ist. Das Buch Hiob wurde auch in Dichtform geschrieben. Das ist auch vom Hebräischen her fast nicht möglich, war ins Deutsche zu übersetzen. Es war so unsagbar schwer zu übersetzen wohl, so dass Luther und seine Helfer manchmal 4 Tage brauchten, um 3 Zeilen aus dem Buch Hiob zu übersetzen. Wir haben die fertige Schrift hier vorliegen, aber ich denke, manchmal ist einem das gar nicht so recht bewusst, was uns da wirklich auch der Übersetzer geliefert hat und was er geleistet hat, damit wir praktisch aus diesem Buch auch den rechten Trost mitfassen können. Es gab nur einen einzigen Übersetzer, das war der Franz Eugen Schlachter. Der hat es geschafft, 9 Verse aus dem Buch Hiob in Reimform zu übersetzen. Also das so wiederzugeben, das steht in Hiob 8, Vers 11 bis 19, könnt ihr lesen, nach der Übersetzung von Schlachter von 1951. Ich lese mal 2, 3 Verse vor. Schießt der Papyrus ohne Sumpf empor, gedeiht, wo Wasser fehlt, des Schilfes Rohr, das doch, wenn es noch in vollem Triebe steht, ehe es geschnitten wird, zugrunde geht. Und doch, das ist der Weg, den alle Gottvergessenen ziehen, auch ihre Hoffnung welkt wie Gras dahin. Ein Spinngewebe ist des Frevlers Haus, mit seinem Trotzen ist es plötzlich aus. Jetzt mal soweit, ich will das gar nicht weiter ausführen. Ich möchte mit euch noch lesen aus dem Buch Hiob, Kapitel 1, und zwar Vers 1 bis 22, damit wir einen Eingangstext haben zum Leben Hiobs. Ich lese das vor. Hiob 1 ab Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter gegeben. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen, und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre 3 Schwestern ein um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und er heiligte sie. Er stand früh auf am Morgen und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor dem Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum einhergehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann ins Angesicht nicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders saßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen, da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt, ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben 3 Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste 4 Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leibe meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Man muss sich manchmal fragen, hat man eigentlich die Würdigkeit, über so einen Text zu sprechen? Kann man eigentlich das Leiden in Worte fassen? Jeder hat ja sein Leiden. Vor ein paar Wochen klingelt das Telefon bei uns. Eine Tochter war dran. Sie hat ihr Kind verloren. Im 5. Monat. Ja, kurze Zeit später war die andere Tochter dran. Sie hat ihrs auch verloren. Das ist jetzt ein Beispiel. Und das ist Leid. Und Leid hat viele Namen. Es gibt andere Leidsachen, Dinge, die uns betreffen. Der andere, kommt die nächste Nachricht, der eine hat Krebs, der andere hat seine Arbeit verloren, der anderen ist die Familie zerrüttet. Es gibt so viele Dinge und die Leiden haben so viele verschiedene Namen. Und doch bleibt Leid letztendlich Leid. Hiob war ein Mann des Leidens, aber auch des Glaubens. Wir sehen hier in mehreren Stufen, wie Gott über allen Lebensführungen der Menschen entscheidet und weit über unser Verstehen hinaus alle Fäden in unserem Leben in der Hand hat. Das müssen wir immer wissen. Gott hat alle unsere Lebensfäden in der Hand. Ich möchte da jetzt auch heute Morgen mit euch, mit Gottes Hilfe, ein paar Stationen aus dem Buch Hiob durchgehen, mit Gottes Hilfe, sage ich ganz bewusst. Ich möchte zuerst ein paar Gedanken darüber aussprechen, was Verluste im Leben für eine Last sein können. Hiob war ein Mann, der alles hatte, was man an Wohlleben überhaupt haben kann. Ja, er hat alles gehabt. Er war aber auch gleichzeitig ein Mann, der an einem Tag alles verlor, was er hatte. Ja, das müsste man sich mal vorstellen, wenn da jetzt wie im Nahen Osten Krieg ist. Das sind Familien, gestandene Familien, da schlägt eine Rakete ins Haus ein und dann bleibt keiner übrig oder vielleicht einer noch, das Haus ist platt. Oder in Afrika, in Nigeria oder im Kongo, wo Gläubige auch alles verlieren, weil sie an Jesus glauben, da hat Leid wirklich eine ganz große Bedeutung. Und da soll auch wirklich uns das Mitleid erregt werden, dass wir merken und erfahren, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn wir hier noch so in gut im, ja, ich sag fast in Saus und Braus leben können. Wir haben auch alles, was wir brauchen, wir haben alles, was wir bedürfen. Und uns ist noch nichts genommen worden in der Hinsicht. Aber man kann auch uns kann es passieren, dass wir über Nacht alles verlieren. Satan konnte dem Hiob alles nehmen. Alles nehmen, nur seinen Glauben und sein Festhalten an Gott, das konnte Satan dem Hiob nicht nehmen. Asaf sagt im Psalm 73, Vers 26, wenn mir auch gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Alles kann verschmachten in unserem Leben. Alles kann irgendwo bis an unsere Lebensgrenze kommen. Du kriegst vom Arzt die Diagnose, du hast Krebs. Ja, was ist dann? Ich habe letzte Woche so eine Diagnose gekriegt, selber. Ja. Es ist zwar jetzt noch nicht im fortgeschrittenen Stadium, aber es ist immerhin schon irgendwo etwas vorhanden. Es ist zwar der weiße Hautkrebs und doch muss ich auch damit leben. Ich hatte schon mal einen bösartigen Tumor, habe dabei ein Organ verloren, das wurde amputiert. Und ich lebe seit über 40 Jahren ohne diesem Organ und lebe immer noch. Weil Gott es einfach so wollte, weil es Gott gefallen hat, mich so am Leben zu erhalten. Und ich bekam damals das Wort mit 18 Jahren, ich werde nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen. Das bekam ich als Verheißung und das hat sich dann auch wirklich so erfüllt, weil Gott ja auch immer sich zu dem hält, was er verheißt. Und das war auch der Grundtenor im Leben des Hiobs. Wenn dem Gläubigen ein Leben in der Gegenwart Gottes eine solch große Beglückung und Freude schenkt, so dass er schwere Verluste getrost hinnehmen kann, dann ist das mit dem normalen Menschenverstand nicht zu begreifen. Also Verluste hinnehmen und doch im Herrn seine Glückseligkeit haben. Wisst ihr, wenn ihr mal richtig Not und Elend sehen wollt, dann geht doch mal ins Krankenhaus, in die onkologische Abteilung oder in die radiologische Abteilung. Habe ich selber gesehen mit eigenen Augen, kleine Kinder, 10 Jahre alt, keine Haare mehr auf dem Kopf, Hirntumor. Und da hat ja so viele Namen, letztens auch einer aus unserer Verwandtschaft, er und sie mit dem Auto so schwer verunglückt. Sie hat ein Schädelhirntrauma und ganz schwierige Situation jetzt, ja. Das kann ja alles uns so schnell betreffen und so schnell über uns kommen. Wir haben das ja nicht im Griff. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 34 heißt es mal, denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Da umschleicht einem vielleicht der Gedanke, waren die vielleicht anders als wir? Die haben sich gefreut. Die haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Das kann man sich ja eigentlich fast gar nicht vorstellen. Waren die anders als wir? Aber eins hatten sie auf jeden Fall. Sie lebten in der direkten Gegenwart Gottes. Und in diesem Bewusstsein hast du definitiv alle irdischen Güter schon im Glauben losgelassen. Was bleibt uns von diesem Leben? Was nehmen wir denn mit? Habt ihr schon jemand gesehen, der etwas mitgenommen hat, als aus dem Leben herausgegangen ist? Ich stand auch an Sterbebetten. Und ich habe immer gesehen, es nimmt keiner etwas mit. Wir lassen alles, alles, alles hier. Und wenn wir gläubig sind, wir nehmen Jesus mit. Und der steht zu uns. Und wenn wir in diesem Leben zu Jesus stehen, dann wird er auch am Ende unseres Lebens auch zu uns stehen. Wenn wir unseren Isaak, muss ich auch sagen, nicht opfern können, so wie es Abraham getan hatte, dann sind wir gar nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir müssen unseren Isaak opfern. Der Abraham hat Jahrzehnte auf seinen Nachwuchs gewartet und als er dann endlich kam, sagte Gott, opfere ihn. Du hast jahrzehntelang vielleicht auch auf etwas gewartet und sagt Gott auch, du musst mich mehr lieb haben als das, was du besitzt. Lukas 14, Vers 33 heißt es, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht oder auf keinen Fall, kann man übersetzen, man kann auch übersetzen, der kann überhaupt nicht mein Jünger sein. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann überhaupt nicht mein Jünger sein. Und im Psalm 73 wieder, Vers 25, ein Vers vorher heißt es, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, ist egal. Ich habe doch ihn. Es reicht doch, reicht vollkommen aus. Da gab es einen großen Theologen in England. Das war der Christian Scriver von England. 1629 bis 1693 hat er gelebt. Er wurde nur 64 Jahre alt. Der hat folgende Aussage gemacht. Was soll mir die Welt mit all ihrer Lust, Pracht, Macht und Herrlichkeit, wenn ich dich nicht darin finde? Was soll mir die niedlichste Speise, der lieblichste Trank, die lustigste Gesellschaft, wenn du nicht dabei bist? Wenn ich nicht meinen Bissen in deinen Wunden feuchte? Wenn nicht deine Gnade meinen Trunk gesegnet und süß gemacht? Wenn du nicht mit meiner Seele freundlich redest? Fürwahr! Mein Erlöser, wenn ich sollte im Himmel sein und fände dich im Himmel nicht, so würde ich den Himmel für keinen Himmel achten. Das sagt also hier der Christian Scriver. Er würde den Himmel nicht für einen Himmel achten, wenn Jesus nicht im Himmel ist. Drum, mein Herr Jesus, wenn ich dich mit Tränen, mit Seufzen, mit Flehen, mit Händen aufheben, mit Verlangen, Harren und Hoffen suche, so verbirg dich nicht, sondern lass mich dich finden. Denn Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wir haben bei uns ein Gemeinschaftsliederbuch. Und da ist ein Lied drin, das heißt Wort des Lebens. Wort des Lebens, lautere Quelle, die vom Himmel sich ergießt. Lebenskräfte gibst du jedem, der dir Geist und Herz erschließt. Und da ist ein Vers drin, der war mir immer so wichtig. Da heißt es dann plötzlich in dem zweiten Vers, ohne dich, was ist die Erde? Ein beschränktes, finsteres Tal. Ohne dich, was ist der Himmel? Ein verschlossener Freudensaal. Ohne dich, was ist das Leben? Ein erneuter, finsterer Tod. Ohne dich, was ist das Sterben? Nachtgrauen ohne Morgenrot. Ohne Jesus ist das Sterben. Nachtgrauen ohne Morgenrot. So wie die Blüten in die einer Blume sich immer der Sonne nach ausrichten, genauso müssen auch wir uns immer nach Jesus ausrichten. Das ist ganz wichtig, weil nur in ihm allein ist das Leben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In Jesaja 48, Vers 18 heißt es mal, oh, dass du auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Und was ist das Gebot im Neuen Testament? 1. Johannes 3, Vers 23, das Gebot ist, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wie viel Zeit haben wir noch, uns gegenseitig in Liebe zu tragen und zu begegnen? Ist die Zeit nicht auch begrenzt? Wie schnell eilt die Zeit dahin? Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Kennt ihr das Lied? Auch deine Jahre gehen dahin wie schneller Wogenlauf. Wir gehen hier weiter zum Hiob. Wie reagiert der Hiob da drauf, auf diese schreckliche Botschaft? Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren, der hat's gegeben, der hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der König der Prediger Spurgeon von England hat mal zu dem Vers folgende Aussage gemacht. Ich sag's mal erst auf Englisch, das war die Originalverlautbarung von ihm. It is so easy to say, blessed be the name of the Lord when he gives, but to say when he takes away, this is a triumph of faith. Ich sag's auf Deutsch, dass alle verstehen. Es ist leicht zu sagen, sagt Spurgeon, es ist leicht zu sagen, gepriesen sei der Name des Herrn, wenn er gibt. Aber es zu sagen, wenn er nimmt, das ist der Triumph des Glaubens. Zu sagen, gepriesen sei der Name des Herrn, wenn er nimmt. Ich weiß von einer Schwester, die schon eine Ewigkeit, als sie erfahren hatte, dass ihr Sohn tödlich verunglückt war mit dem Motorrad oder Moped oder was das damals war, hat sie auch gesagt, er hat gegeben, der hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. In der Situation ist das keine Theorie mehr. Und ich habe noch ein anderes Zitat, und zwar aus Spurgeon im Buch aus Christus im Alten Testament schreibt er noch dazu, die Märtyrer behaupten, dass sie nirgends solche Gemeinschaft mit Gott hatten wie in den Höhlen der Erde. Ihr kennt das ja von den Katakomben in Rom, da haben ja die Gläubigen sich versteckt und konnten nur unter der Erde leben, in welche sie um Gottes Willen verbannt wurden, und dass die köstliche Gegenwart Christi selbst am Schandpfahl unter den Torturen oder selbst auf dem Scheiterhaufen in der Hitze des Feuers ihnen so überwältigend gewesen ist, dass sie fast das Schmerzgefühl verloren haben. Sie waren so tief in der Gemeinschaft mit Jesus, die hatten gar keine Schmerzen mehr. Der Bruder vom Pfarrer Wilhelm Busch, der Johannes Busch, wurde angefahren von einem Betrunkenen und man hat ihm, glaube ich, ein oder beide Beine amputiert dann im Krankenhaus und hatte unsagbare Schmerzen und sagt, ja, man frug ihn dann, wie es ihm geht. Ja, dann sagt er auch da ganz, ganz große Schmerzen. Und dann zeigt er auf sein Herz, aber hier drin bin ich ganz fröhlich. Ja, das ist eine Aussage. Er ist ja dann kurz drauf auch heimgegangen, er ist gestorben. Das müssen wir auch wissen, dass wirklich, wirklich wir wissen dürfen, dass wir nur in ihm dann auch in der Situation die Freude und die Kraft haben dürfen. Gott selber charakterisiert vor dem Satan den Hiob. Er sagt, da sagte der Herr zum Satan, hast du wohl auf meinen Knecht Hiob Acht gegeben? Denn so wie er ist kein Mensch auf der Erde, so fromm und rechtschaffen, so gottesfürchtig und dem bösen Feind. Da übersetzt der Luther noch in der alten Übersetzung von 1912, und meidet das Böse. Der Herr gebe es, dass wir Gläubigen die Gnade haben, das Böse zu meiden. Sieht Gott ganz genau. Gott sieht genau in unser Herz hinein, er sieht unsere Gedanken, ob wir bereit sind, das Böse zu meiden. Warum eigentlich? Weil wir doch ihm gefallen wollen, ihm, Jesus, ihm nachzufolgen. Es geht auch manches schief, leider, dem Herrn sei es geklagt. Aber der Herr vergibt auch wieder, weil er gnädig ist. Es steht ja geschrieben, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, aber fällt immer wieder zu Jesus hin und immer näher zu Jesus. Und genau diese Eigenschaft charakterisiert in Hiob auch Gott in seinem Urteil vor Satan. Das ist nicht die Aussage von irgendjemand, es ist das Urteil Gottes über die Person Hiob. Und Hiob hat das selber dann auch mal zum Ausdruck gebracht, weil er auch von sich selber wusste, wie er gewandelt ist. Hiob 28:28 kann man sich leicht merken. Und sprach zu den Menschen, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und meiden das Böse. Meiden das Böse, das ist Verstand. Ja, und wenn der Herr sieht, dass wir ihn so suchen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ja, es ist ja keiner sündlos. Das gibt's ja gar nicht. Keiner unter uns sündlos. Wir sind ja alle Sünder. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem, der seine Sünde bereut und dem, der seine Sünde nicht bereut und zwischen dem, der seine Sünde bekennt oder nicht bekennt. Da macht Gott einen Unterschied. Er erwartet gar nicht von uns, dass wir fehlerlos sind, aber er erwartet nur eins. So wir aber unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist ein Wort aus dem 1. Johannesbrief. Und da steht auch noch im 1. Johannesbrief, weil manches auch mit ihrer Schuld nicht klarkommen und weil manche mit ihrer Schuld auch mit ihrem Gewissen nicht ganz frei werden, obwohl sie es bekannt haben, gibt es ein wunderbares Wort im 1. Johannesbrief, ein Trostwort, wo er sagt, und ob uns unser Herz verdammt, so ist doch Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Also wenn ihr merkt, dass euer Herz euch verdammt, dann erkennt Gott doch, dass ihr es ernst meint und Jesus lieb habt. Und dass ihr mit ihm leben wollt, das sieht Gott ganz genau. Gott ist viel gnädiger, als wir manchmal denken, ja. Und gerade vorhin die Aussage, mal was nicht Orthodoxes, heute Umzug und so. Also in Israel wäre ich ganz gut durchgekommen, weil heute ist der Sabbat vorbei, da könntest du einen Umzug machen, das wäre ganz egal. Da würde dir auch der orthodoxe Priester mithelfen, da wäre es kein Problem. Aber wir müssen einfach wissen, Gottes Langmut ist auch sicherlich begrenzt, aber Gottes Langmut ist groß für die, die ihre Schuld bereuen. Das dürfen wir auch immer wieder wissen, das habe ich auch selber immer wieder so erfahren dürfen. Wenn du willst, wenn du wissen willst, was man tun muss, um in den Himmel zu kommen, dann musst du den fragen, der einmal entscheiden wird, ob du ins Paradies hineinkommst oder nicht. Jesus entscheidet es. Und deswegen ist es wichtig, auf das zu hören, was er darüber sagt. Ja, und das andere, man kann die ganze Welt gewinnen. In Matthäus 16, Vers 26 steht es, man kann die ganze Welt gewinnen und doch Schaden an seiner Seele nehmen. Dieser große Massenmörder, der jetzt ums Leben kam, dieser Ali Khamenei von dieser Mullah-Führer aus dem Iran, da habe ich auch gedacht, ja und jetzt, ja, jetzt stehst du vor Gott. Ja, du bist der große Drahtzieher gewesen von viel Leid und Not, von viel Tränen und nicht nur das, viele tausend Menschen hat er auf dem Gewissen. Wie steht man da vor Gott? Ja. Da möchte man nicht tauschen, aber wohl dem, der Vergebung hat seiner Schuld und sein Heil bei Jesus sucht. Du musst wissen, welche Voraussetzungen du mitbringen musst, dass Jesus dich einmal bei sich aufnimmt. Ja. Gott nannte einmal die Namen von drei Männern im Hesekiel 14, Vers 19 und 20. Vielleicht ist euch das bekannt. Drei Männer, die durch ihre eigene Gerechtigkeit dem Verderben entfliehen können. Und das war Noah, nennt Gott, Daniel und auch hier den Hiob. Die waren in Gottes Augen so gerecht, aber da sagt Gott auch dazu, die könnten nicht mal ihre eigene Familie mitretten, aber sie könnten ihr eigenes Leben da aus diesem Gericht herausretten, dass Gott sie da herausholt. So eine Gerechtigkeit hatten diese drei Männer, eine Gerechtigkeit vor Gott. Und wenn wir die Gerechtigkeit in Jesus haben, die ist doch viel mehr wert als von den drei, von Noah, Daniel und Hiob. Weil wir würden ja keine Handbreit ins Reich Gottes kommen, keine Handbreit würden wir hineingehen können, in keinsterlei Weise, wenn Jesus nicht für uns gelitten und gestorben wäre. Dann könnten wir nicht ins Reich Gottes kommen, wir hätten ja gar keine Chance. Und nun noch einmal ein paar Gedanken zur Familie vom Hiob. Satan ist und bleibt der Erzfeind aller Menschen, aber er ist auch der Erzfeind Gottes. Ja, er ist ganz gegen jeden, der gläubig ist und versucht, ihn anzufeinden. So wie er unser Feind ist, so ist auch er ein Feind Gottes. Jesus sagte mal in Matthäus 10, Vers 35, denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wenn man dem Herrn treu dienen will, können auch selbst die eigenen Hausgenossen die Feinde werden. Als ich damals gläubig wurde mit 17 Jahren, da war mein Vater sehr wütend mit mir, dass ich jetzt auch in der Bibel lese und mit Jesus leben will. Da gab es manche unselige Gespräche und Diskussionen. Eine Diskussion endete dann damit, dass die Salatschüssel gegen die Wand flog. Ja, also es war dann ein bisschen heftig. Und dann haben mir zwei alte Schwestern nur geraten und gesagt, Bernd, sei ruhig, sei ganz ruhig, sag gar nichts. Das ist ein ganz armer Mann, ja. Und so war es dann auch. Und wir müssen auch manchmal lernen zu schweigen. Aber Feindschaft ist angesagt. Das steht auf jeden Fall hier in Matthäus 10. Dann können auch wirklich die Hausgenossen zu den Feinden werden. Ja, und jetzt zu den Kindern vom Hiob. Sie liebten den Sinnesrausch und das Wohlleben so sehr, dass Hiob nach jedem Fest, das sie abhielten, sie rufen ließ und Brandopfer für sie darbrachte. Hiob 1, Vers 5. Das Brandopfer war eine Sühne, damals schon, für die Schuld der Menschen und damit ein Vorbild auf das Opfer Jesu Christi. Der Hiob kannte schon etwas von diesem Opfer. Hiobs tiefstes Bestreben war, dass seine Kinder in der Vergebung ihrer Schuld vor Gott sind. Das war ihm ein Anliegen. Ja, er sagt ja dann auch, dass sie könnten sich losgesagt haben in ihrer Festtagslaune, sage ich mal. Aber es war ein edles Bestreben vom Hiob. Aber am Ende kamen seine Kinder um. Seine Kinder hatten keine Sicherheit. Seine Kinder hatten nicht die Sicherheit oder sie hatten auch nicht vor Gott die Festigkeit, dass sie geschützt werden konnten. Gott sagte nur vom Hiob, dass Satan sein Leben nicht antasten darf. Nur beim Hiob traf es dann wirklich zu. Ja, aber warum aber kamen die Kinder um und seine glaubensschwache Ehefrau kam nicht mit um? Das ist die Frage, die ich auch mir gestellt habe. Aber sie war ja mit Hiob ein Fleisch und Gott hat in seiner unendlichen Barmherzigkeit dem Hiob gerade noch seine Frau gelassen. Und das war das allerletzte, was er noch hatte. Der hat alles verloren, war ja alles weg, war alles komplett weg. Der hatte nichts mehr, der hat keinen Pfennig mehr gehabt. Der hat gar nichts mehr gehabt. Kommen wir auch noch drauf. Aber jetzt und gerade seine Frau war es, die ihm in seiner gelebten Tadellosigkeit jetzt brandgefährlich geworden ist. Warum? Ja, und da möchte ich ein paar Gedanken dazu sagen. Der Satan hat ja den Hiob, wenn wir jetzt auf Kapitel 2 kommen, mit der schwarzen Lepra geschlagen. Das war eine der schwersten Hautkrankheiten, die es überhaupt gibt. Da sind sich eigentlich die Ausleger aus der Antike und Mittelalter einig gewesen. Das war also anhand der Symptome war es die schwarze Lepra. Das waren schmerzhafte Geschwüre, starker Juckreiz und Entzündungen am ganzen Körper. Das ist mit die schlimmste Krankheit, die dich treffen kann. Die war so schlimm. Und da heißt es in Hiob 2, Vers 8, so dass Hiob eine Scherbe nahm, um sich daran mit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Und sein Weib sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb. Ja, das ist ja mal ein ganz toller Ratschlag. Ja, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Und dann? Und was ist dann? Und dann ewig verloren? An einem Ort, wo sein jetziges Leiden nicht annähernd verglichen werden kann, mit dem, was ihn da erwarten würde, sag Gott ab und stirb. Das ist ein hartes Wort. In Matthäus 10, Vers 36 heißt es ja, und das Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wir müssen mal ganz kurz das analysieren, was die Frau da vom Hiob eigentlich so damit aussagen wollten. Erstens sagt sie, lohnt sich deine Treue zu Gott überhaupt noch? Zweite Aussage könnte man sagen, hat deine Frömmigkeit dir etwas genützt? Und die dritte, ist dein Gottesbild noch haltbar? Ja, wir müssen auch mal uns in ihre Lage versetzen. Sie kam damit innerlich und seelisch gar nicht klar, was da passiert ist. Sie hat ja auch alles verloren. War nicht nur der Hiob. Sie stand ja plötzlich auch blank auf der Erde. Da war nichts mehr da. Da war alles weg. Hiobs Frau vertritt implizit den sogenannten Vergeltungsgedanken. Ja, ich erfahre Böses, ist gleich, Gott kann nicht gut sein, oder? Ist das so? Die Bibel sagt mir was anderes. Ich empfange Leid, kann Gott dann noch gut sein? ist dann Gott wirklich noch gut? Wir haben das gelesen, die Märtyrer, die das innigste Seligkeitsgefühl hatten, dass sie am Marterfall nicht mal mehr die Schmerzen verspürt haben. Wenn Gott so handelt, sagt eine Hiobsfrau, da ist doch Gott gar nicht mehr vertrauenswürdig. Ein solcher Gott verdient keinen Glauben. Aus meinem eigenen Leben kann ich sagen, als meine Mutter mit 34 Jahren unschuldig ums Leben kam, durch einen Verkehrsunfall, da hat man in unserem Wohnort Folgendes gesagt. Was ist denn das für ein Gott, an den diese Frau geglaubt hat? Mein Bruder war gläubig. Der hat sie heimgeholt. Ich war damals 10 Jahre alt. Ich konnte es ja auch nicht begreifen, dass meine Mama schon so früh abgerufen wurde. Ich machte aber Gott nie einen Vorwurf. Ich habe mein ganzes Leben lang Gott dafür nie einen Vorwurf gemacht. Ich habe immer gewusst, meine Mama ist zu Jesus gegangen. Und ich wusste als Kind schon, dass Gott keinen Fehler machen kann. So hart das auch war. Die Menschen meinen, wenn man wirklich an einen echten Gott glaubt, dann kann ja alles nur noch gut und glatt gehen. Dann darf nichts Böses mehr kommen. Ist das dann unser Glaube? Dann ist er nicht sehr tiefgründig. Trefflich hat mal der Prophet Jesaja über solche Menschen gesagt in Jesaja 1, Vers 3, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Man kann auch im Glauben stehen und hat doch keine Einsicht. Das ist dramatisch, das gibt's. Das gibt's, die Situation gibt's, ja. Oder man ist irgendwo nur oberflächlich gläubig. Hiobs Frau wird unmittelbar in dem Augenblick zum Sprachrohr Satans. Der Teufel will durch seine Frau Zweifel in Hiobs Herzen hineinstreuen. Das möchte er gerne tun. Und der Hiob war in der Lage, in dem er nur noch seine Frau hatte. Und dann kam das. Jetzt, wenn wir uns aber wenn wir mal auf die psychologische Ebene gehen, ja, und uns da nochmal in die Lage der Frau hineinversetzen, könnten wir folgenden Schluss ziehen. Erstens, sie hat alles verloren. Sie hat auch alles verloren. Ja? Sie hat zweitens ihre Kinder verloren. Alle 10 Kinder auf einem Tag eliminiert, tot. Das ist schon eine ganz schreckliche Sache. Wir wissen einen Fall aus dem Allgäu, wo ein Mann in einem Augenblick seine Frau und seine 2 Kinder verloren hat. Ein Motorradfahrer ist übermütig geworden und ist in Immenstadt. Da ist so ein Stand gewesen, so ein Erdbeerstand, und da wollten die noch aus dem Auto aussteigen und da von der Ware etwas kaufen. Da kam ein Motorradfahrer. Der fuhr genau in die 3 rein und die 3 waren tot. Der Mann sitzt noch im Auto. Was ist denn das für ein Zustand? Der Mann ist nicht gläubig gewesen. Und aus unserer Verwandtschaft waren dann später welche am Unfallort. Und da kam auch eine Frau hergelaufen und sagt, ja, haben Sie das mitgekriegt, so und so? Sagt sie, ja, der Motorradfahrer war mein Sohn. Und der ist auch gestorben. Wisst ihr, das ist ein Fall. Die Fälle gibt's täglich fast in Deutschland, wo solche Dinge passieren. Haben wir die Kraft, mit solchen Leuten zu sprechen? Die Ausrüstung, oder wenn uns da selber was trifft, wo nimmt man die Kraft her? Und drittens hier bei der Frau vom Hiob. Ihr Satz ist der Ausdruck von Verzweiflung. Ja, ist doch alles vorbei. Sag doch ab, hat doch alles keinen Wert mehr. Sie konnte mit Hiob gläubig sein, solange es ihr gut ging, als aber Gott das Leid in Hiobs Familie zuließ, war das schlussendlich ihr geistlicher Bankrott. Es war aus. Wenn Gott seinen Kindern erlaubt, etwas näher in seine Gegenwart zu kommen, ist es meine Erfahrung, ich erzähle es aus meiner eigenen Erfahrung und auch die Erfahrung anderer, die Leid erlebt haben. Wenn Gott seinen Kindern erlaubt, näher in seine Gegenwart zu kommen, dann tut er das gewöhnlich auf dem Weg des Leides und vieler Nöte. Das ist ein Prozess, der uns in der Bibel 100-fach bestätigt wird. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du näher in die Gemeinschaft mit Jesus kommen und reden willst, dann macht er das oft auf dem Weg. kann auch andere Wege finden. Klar, Gott ist ja kein Ding unmöglich. Der Petrus sagt mal in 1. Petrus 4, Vers 1, weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Und dann ein wichtiger Nachsatz, denn wer am Fleisch leidet, was macht er? Der hört auf zu sündigen, sagt Petrus. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Er sagt praktisch, dieses Leiden führt weg, indem man einfach mehr sich auf den Herrn konzentriert. Und dann lässt man auch alles andere immer mehr los. Gott geht's ja eigentlich im Prinzip darum, dass man loslassen lernt. Wisst ihr, ich werde jetzt diesen Monat 61 Jahre alt. Und wenn ich so zurückblicke, ja, es ging ja eigentlich alles ganz schnell rum. Das Leben ist ja an und für sich ein Moment eigentlich, ja. Ich habe mal eine 80-jährige Schwester gefragt, da war noch ein ganz junger Kerl, da war ich noch keine 20. Da habe ich gefragt, Tante Mari, wie war das Leben, lang oder kurz? 80 Jahre war sie da alt. Sie strahlt mich an, wie Tante Mari nur strahlen konnte. Sagte Bernd, wie ein Traum, ja. Und wenn ich heute mit meinen 61-Jährigen zurückschaue, sie hat recht gehabt, wie ein Traum. Ist doch alles vorbei, es geht doch vorbei. Deswegen sagt er, der Apostel, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Da war, ich glaube, das war der Vater von Wilhelm Busch, der hieß ja auch Wilhelm Busch, Dr. Wilhelm Busch. Der war ja auch Pfarrer, da werden die zu sterbenden Menschen gerufen. Da war ein Kaufmann, der lag im Sterben, der war unterwegs, die wohnten ja da in Frankfurt. Ich komme auch aus Frankfurt. Und dann liegt da ein Mann im Sterben, der war unterwegs auf Geschäftsreise plötzlich und geht alles zu Ende auf einmal. Er liegt im Sterben. Der hat geweint wie ein Kind. Wisst ihr, was der gesagt hat? Ich habe mein Leben nur verträumt. Träume mir auch. Hör mir auf zu träumen. Ich habe mein Leben nur verträumt. Ich habe einen Chef gehabt, der hat immer zu mir gesagt, ich muss an meine Rente denken. Das war, konntest du auf dem Band aufnehmen, das war immer derselbe Spruch. Und klar, der muss ja auch an seine Rente denken, der war ja selbstständig und das Geschäft lief ja auch nicht immer so, wie es sein sollte. Und dann sollte er mit 65 Jahren morgens zu einem Geschäftspartner fahren, er sitzt noch beim Frühstück, fasst sich einmal am Kopf, fasst sich zweimal am Kopf, kippt weg. Ein paar Tage später war eine Ewigkeit. Ich muss noch an meine Rente denken. Ja, wisst ihr, ich will das auch mal so sagen. Natürlich muss man auch an seine Rente denken. Aber an was denken wir? Ja, was bleibt uns von diesem Leben? Nichts, nichts, ein Hauch von nichts. Ja, das ist tatsächlich so. Paulus sagt das auch, 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Auch hier im Leid oder in der Nähe Gottes, in der Nähe, ganz nah, er hatte die Offenbarungen gehabt, er war ja im dritten Himmel, sagte er selber, aber damit ich, oder ich sag's mal, ich tu mal den Satz anders formulieren, damit ihr merkt, worauf ich hinaus will, das Erfahren der Nähe Gottes ist ohne Leid gar nicht möglich. Der musste das erfahren, dass der Satan ihn mit Fäusten schlägt, damit der Apostel unten bleibt, mit seinen beiden Füßen auf dem Boden. Und je mehr wir erfahren und erleben von der Gegenwart Gottes, dann muss der Herr Dinge tun, damit wir mit unseren beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Und da hat er so seine Wege. Ja, der Herr meint's letztendlich und immer gut mit uns. Aber Hiob gibt jetzt eine Antwort, die göttlicher und erhabener gar nicht sein kann. Er sagt zu seiner Frau in Hiob 2, Vers 10, du redest, wie ein törichtes Weib redet. Haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Hiob sagt ja nicht, du bist eine törichte Frau, er sagt, du redest wie eine. törichte Frau. Gott letztendlich und auch seiner Frau gegenüber war auch hier noch beeindruckend. Er sagt nicht, du bist eine törichte Frau, sondern du redest wie eine solche. Ich muss aber auch mal den Satz umkehren. Es gibt auch Männer, die froh sein können, dass er eine tiefgläubige Frau hat, die ihn immer wieder mal auf die richtige Spur bringt, ja. Also das kann man auch mal so drehen. Also nicht, dass man es jetzt dass die Frau das alles falsch macht, sondern es gibt sehr, sehr viele wertvolle, gläubige Frauen, die auch ihrem Mann zur Seite stehen. Und das ist auch wirklich Gott gewollt. Und immer wieder sich gegenseitig, auch in der Ehe oder sonst wie in der Gemeinschaft, sich ermuntern und erbauen im Glauben. Haben wir Gutes empfangen, sagt Hiob, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Der große Prediger Spurgeon sagt dazu, es ist beschämend, dass wir so bereitwillig die Süßigkeiten nehmen, aber so unwillig sind, das Bittere anzunehmen. Heute kann man ja Medizin süßen. Ich habe jetzt eine Woche in der pharmazeutischen Industrie in der Schweiz gearbeitet. Da war ich eine Woche, habe Schulungen gegeben für die Qualitätssicherung. Und da gab es ja die bittere Medizin, sagte man so, ne? Aber die hat geholfen, die war aber bitter. Heute kann man sie süß machen. Ja, ein Kind würde kein Antibiotika trinken, wenn das nicht süß wäre. Ja, und so macht man das heute. Aber damals war die bittere Medizin oft die am hilfreichsten. Alles, was dir im Leben begegnet, ist erstens nicht Zufall, nicht Schicksal, nicht letztendlich Satan, sondern Gott steht über allem. Das kommt hier beim Hiob ganz klar raus. Leiden widerlegt nie den Glauben. Also denk nicht, wenn einer leidet, dann leidet er nur deshalb, weil er nicht richtig gläubig ist. Das ist ein falscher Trugschluss, den darf man nicht haben. Leiden widerlegt nie den Glauben, sondern er prüft ihn. Wenn Gott uns ein Leiden schickt, dann prüft er uns, ob wir uns noch an ihn halten. Das ist der Wunsch und der Wille, den er dabei hat. Drittens, Geduld im Leid verherrlicht Gott mehr als Lob im Wohlstand. Also Geduld im Leid verherrlicht Gott mehr als Lob im Wohlstand. Also wenn ich im Wohlstand Gott lobe und preise, dann ist das noch nicht so tiefgehend. Aber wenn ich im Leid Gott noch loben und preisen und danken kann, dann verherrliche ich Gott damit. Und das war bei Hiob der Fall. Hiob war auch an Wohlstand und im Leben des Reichtums auch kein frommer Schwätzer, sondern er war wirklich das, was er war. Er war echtes Gold im Glauben. Die vier Freunde Hiobs verkennen den Glauben vom Hiob völlig. Kann ich gar nicht mehr drauf eingehen. Die verkennen ihn völlig und verurteilen ihn fälschlich. Sie sagen einfach, du musst ja schuld sein, sagen die ja, dass du da so weit gekommen bist. Das ist ein erbarmenswerter Zustand. Gott lässt schweres Leiden über dich zu und keiner versteht dein Leid. Das gibt's. Bei Hiob sehen wir, dass selbst dein Ehepartner dich nicht mehr versteht. Auch das müssen wir auch mit einbeziehen. Psalm 69, Vers 9, sagt der Psalmist, ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt meiner Mutter Kinder. Wenn dein Leid dann so tief geht, dass du fremd wirst in deiner eigenen Familie. Hiob 19, 13, er hat meine Brüder fern von mir getan und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Plötzlich, wir kennen ja die Geschichte auch vom verlorenen Sohn, als er dann nichts mehr hatte, was war dann? Dann haben sich seine Freunde, die guten Freunde, in Anführungsstriche, von ihm abgewandt. Oder Hiob 19, Vers 15, meine Hausgenossen und meine Mägde achten mich für fremd. Wenn dich die Leute plötzlich nicht mehr kennen wollen, weil du im Leid bist. Ich bin unbekannt geworden vor ihren Augen. Ich habe einen Glaubensbruder mal gekannt. Da war ich jung, ganz jung, da war ich noch gar nicht ganz durchgebrochen, da war ich 17 Jahre alt. Ich darf den Namen nennen, der lebt ja nicht mehr. Das ist der Heinz Döring, der war aus Hannover. Der Heinz, das war einer, der kam regelrecht aus der Gosse. Der kam also wirklich aus dem tiefsten Tiefen heraus. Will da nicht viel dazu sagen. Wenn er auf den Knien betete, zog seine Frau ihn an den Haaren weg. Er war so ein einfacher Mann, Ich habe ihn 1982 kennengelernt, auf einer Jugendfreizeit kam er auch. Er war so schlicht und einfach, dass die meisten gar nicht mit ihm reden wollten. So einfach war der Heinz. Ich war selber noch nicht ganz im Glauben durchgebrochen, aber ich fing dann an, mit ihm zu sprechen. Und ich merkte, die anderen gingen ihn aus dem Weg, sagten, den kann ich ja mal ansprechen. Und ansprach ich mit ihm und er sprach von seinem Leben und aus seinem Leben heraus. Und dann habe ich damals in dem Zustand, wo ich zwischen ungläubig und gläubig war, dann habe ich eins gemerkt beim Heinz. Der ist echt. Der ist echt. Das habe ich buchstäblich gemerkt, dass er echt im Glauben steht. Das hat mir so viel zu sagen gehabt. Er war bei vielen Gläubigen verachten, weil der Heinz einfach so einfach war. Ja, der war halt nicht so besonders gebildet wie andere. Aber er war echt. Wenn der mit der Straßenbahn in Hannover fuhr, der wohnt in Garbsen, Hannover-Garbsen, ist ein sozialer Brennpunkt in Hannover. Wenn der mit der Straßenbahn durch Hannover fuhr und da hat einer irgendwo sein Radio am Laufen, dann wollte er, um dem Herrn treu zu sein, damit er von der Musik gar nichts hört, ist er aus der nächsten Haltestelle ausgestiegen und in die nächste Straßenbahn eingestiegen. Oder wenn da irgendwie gegenüber von ihm eine Frau saß, die nicht ganz keusch gekleidet war, dann ist er auch ausgestiegen, schnell über die Straße, nächste Straßenbahn weiter. Er wollte dem Herrn ganz treu sein. Er war echt. Heinz war echt. Gott hat ihm dann in einem Augenblick heimgerufen. So macht das Gott manchmal. Er war Dialysepatient zum Schluss. Er brach in der Küche zusammen und der Herr hat ihn heimgeholt. Das war Heinz, ja. Und das sagte nachher später ein Bruder zu mir, sagte, weißt du, wenn man das überlegt, wie manche Leute im Reich Gottes ganz vorne stehen und so einer war hier im Leben ganz hinten, da macht Gott vielleicht mal einen Tausch in der Ewigkeit, dass der ganz vorne steht und der andere vielleicht weiter hinten. Ja, Jesus nimmt da ja mal Bezug drauf und sagt, er setzt dich nicht als, mein nicht, dass du da vorne am Tisch sitzen musst, ganz oben auf. Könnte sein, das ist gar nicht dein richtiger Platz, dass dich Gott da zurücksetzen muss. Ja, die Dinge kann man erleben. Ich habe erlebt, wie Gott selbst kluge und hochmütige, fromme Leute gestürzt hat. Das habe ich selber erlebt. Wirklich, leider musste ich das erleben. Aber die Geringen und Demütigen hat er erhalten. Demut heißt man einem Lied, Demut schützt vor stolzem Wahn. Ja, dem Hochmütigen widersteht Gott von ferne, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Psalm 69, Vers 21, ja, dürfen wir auch immer wieder lesen, das ist ja der Leidenspsalm Jesus, wir gehen jetzt auf die Passion, wir sind ja in der Passionszeit vor Ostern, die Schmach bricht mir mein Herz und kränkt mich. Ich warte, ob es jemand jammere, aber da ist niemand und auf Tröste, aber ich finde keine. Das Leid in Hiob 7, Vers 20, wollte ich noch zitieren, Hiob, Kapitel 7, Vers 20, sagt Hiob selber, habe ich gesündigt? Was tue ich dir damit, o du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Das Leid kann in unserem Leben manchmal so groß sein, dass wir uns selber eine Last sind. Das muss nicht nur äußeres, körperliches Leiden sein. Ich will da mal noch jetzt zum Schluss drauf eingehen, kurz. Es gibt, also Bibelkenner sagen, dass die New King James Bibel, das ist die englische Bibel, die New King James Version, eine zu den besten Übersetzungen der Welt gehören. Eine der besten Bibelübersetzungen der Welt. Wenn du ein bisschen Englisch kannst, lest mal die New King James Bibel. Und in dieser Bibel, von der man sagt, das ist die beste Übersetzung der Welt, die New King James, diese englische Bibelausgabe, gibt's nur eine einzige Stelle, wo das Wort Depression steht. In unserer Deutschen steht das gar nicht drin. Aber Depression ist ja ein lateinisches Wort. Und da steht, es gibt ein Wort in Sprüche 12, Vers 25. Da heißt es, Bekümmernis im Herzen des Menschen bringt Niedergeschlagenheit. Und da übersetzt die New King James Bibel Depression. Aber ein gutes Wort macht das Herz fröhlich. Depression, Leiden, wie der Hiob sagt, wenn ich mir selber eine Last bin. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt viele Menschen, die haben diese Niedergeschlagenheit. aber wir sollen da nicht dabei bleiben. Ja, es ist so schon in dem einen Lied, wenn ich aber auf Jesus sehe, so steige ich in die Höhe, so freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Nach der Mengeübersetzung, Kummer am Herzen drückt einen Menschen nieder, aber ein freundliches Wort heitert ihn auf. Wäre besser gewesen, vielleicht, wenn Hiobs Frau ihm ein ermunterndes Wort gesagt hätte und ihm Mut gemacht hätte und gesagt, Mensch Hiob, der Herr wird uns da wieder rausführen. Wir glauben weiter und wir beten weiter. Das sollte eigentlich unsere Grund- und Kernaussage sein. Ich möchte da zum Schluss noch, jetzt zum Schluss auch langsam kommen. Und zwar die fünf Stufen im Leben des Hiobs, in seinem Leid. Erstens, er hat alles verloren, was er besaß. Zweitens, seine 10 Kinder fanden in einer Stunde den Tod. Drittens, er selbst bekam eine sehr schwere Hautkrankheit, die ihm schwerstes Leiden zufügte. Viertens, seine 4 Freunde gaben ihm selbst die Schuld für sein Unglück und sahen darin eine Strafe Gottes. Fünftens, seine Frau stellte sich gegen ihn und bedrängte ihn, dass er Gott absagen solle und dann in den Tod zu gehen. Also nur Grundweg, nur absolut Not und Elend. Was blieb dann den armen Hiob noch? Was ist ihm da noch geblieben? Und dann kommt das, was eigentlich in dem Buch Hiob vielleicht schnell, vielleicht oder leicht übersehen wird. Es kommt plötzlich ein helles Licht in seine Seele aus der oberen Welt. Und da heißt es in Hiob 19, Vers 25, und das hat Hiob erlebt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Wisst ihr, wann das war? Das war, als Jesus auf dieser Erde lief. Auf diesem staubigen Boden, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, als er den Staub von den Füßen gewaschen hat, da stand Jesus selber, der Himmel und Erde gemacht hat, der das ganze Universum gemacht hat. Kolosserbrief, Kolosser 2, müsst ihr lesen. Ja, er hat alles gemacht und es ist nichts, was nicht gemacht ist durch ihn. Es ist alles durch ihn und zu ihm gekommen. Er ist der große Werkmeister bei Gott gewesen in Sprüche 8. Er hat die Erde gemacht. Ja, und wenn dann sagt Hiob, und ich weiß genau, er wird am Ende und zuletzt über diesem Staube stehen, Jesus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, alsdann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit Zeugen Jehovas, die glauben das ja nicht. Leider. Die glauben leider nicht, dass wenn der Mensch stirbt, dass seine Seele zu Gott geht. Also wenn er an Jesus geglaubt hat, ein Eigentum Gottes ist durch das Blut Jesu. Dann habe ich denen hier die Stelle gesagt, ja, was ist dann hier mit der Stelle? Hiob 19, Vers 26, was der Hiob sagt. Wenn ich aus diesem Leib auswandere, also das heißt, wenn mein Leib zerbricht oder zerfällt, werde ich ohne diese meine Hülle, sagt Hiob, dann werde ich ohne mein Fleisch Gott schauen. Kamen die nicht mit klar? Mit der Stelle kamen die nicht klar. Ja, das konnten die nicht nachvollziehen, dass das in der Bibel steht. Vielleicht haben sie das auch noch nie gelesen. Aber die haben ja auch ihre eigene Bibel. Ist ja auch wieder ein anderes Thema. Und am Ende seines Lebens, am Hiob sein Ende seines Lebens, bricht er aus in einem Bekenntnis. Hiob 42, Vers 5 und 6. Und das ist das Resultat aus seinem Leben, aus dem tiefsten Leid. Wir wissen nicht, wie viele Jahre er das erlebt hat oder durchgemacht hat. Dann sagt er, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, also da, wo es ihm noch gut ging. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wisst ihr, wie das manchmal ist, das Leid? Das ist wie, also wenn wir im Wohlleben sind, da haben wir einen Vorhang vor den Augen. Aber wenn das Leid kommt, dann zieht Gott mal den Vorhang weg. Und das ist genau das, was Hiob sagt. Nun aber hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buß in Staub und Asche. Er sagt, jetzt weiß ich, dass alles Gnade ist, dass du lebst und dass du mir so nah bist und viel näher du mir bist als meine Hand, meinem Gesicht. Viel näher, viel größer, viel herrlicher. Und jetzt weiß ich, wer du bist. Ich habe nur vom Hörensagen von dir vernommen. Wenn wir uns auch in den schweren Wegen Gottes fügen können, dann hält Gott für uns größere Segnungen bereit, als wir sie vielleicht bis jetzt erlebt haben, von denen wir vorher keine Kenntnis hatten. Der Herr will uns da hineinbringen. Gott hat ja dem Hiob nachher sein ganzes Leben wieder geschenkt und hat ihm auch wieder die Gesundheit geschenkt und hat auch ihm alles wieder zukommen lassen, was er hatte. Und auch, er hat auch wieder Kinder bekommen, Nachwuchs. Der Herr ist gnädig. Und so ist das auch in unserem Leben. Er wird uns erstatten, was wir an Verlust hinnehmen mussten. Auch wenn wir unsere Ehre verlieren vor den Menschen, weil wir für Jesus Zeugnis gegeben haben. Er wird dafür sorgen, dass alles wiederhergestellt wird. Dass wir wieder Freude, Kraft und Zuversicht bekommen. Das wünsche ich euch allen. Der Herr segne euch. Amen.